Guten Morgen. So, leben wie Gott in Frankreich. Kennst du ja eigentlich die Redewendung? Leben wie Gott in Frankreich. Göttlich, göttlich leben. Wikipedia erklärt das so. Die Redewendung leben wie Gott in Frankreich hat die Bedeutung eines sorglosen Lebens im Überfluss oder eines herrlichen Lebens in Freuden. Ja, das klingt doch gut, oder? Göttliches Leben klingt doch gut. Und heute geht's ja darum, um das göttliche Leben. Und es wäre es doch, ein sorgloses Leben zu haben, Leben in Überfluss mit ganz vielen Freuden. Vielleicht denkst du dann auch irgendwie an französischen Wein oder so und das ist doch schön. Und jetzt haben wir das als FEG Lörrach uns in die Vision reingeschrieben. Es geht jetzt 5-mal um unsere Visionsthemen, 5 Sonntage. Und heute geht es um göttlich. Und dann denkst du, Mensch, da ist doch gut, dass die FEG Lörrach das jetzt endlich in ihre Vision aufgenommen hat. Timo packt den Wein aus. Ne? Chateau von Bordeaux. Leckeres, witzigen Käse. Lecker, knackiges Baguette dazu. Das wäre doch jetzt was, ne? Dann kommt man gerne in den Gottesdienst. Das wäre das göttliche Leben, oder? Leben wie Gott in Frankreich. Und was hinter dem Spruch steckt, das ist ein zutiefst menschlicher Gedanke. So stellt der Mensch sich das vor. Wenn der Mensch Gott wäre und dann in Frankreich leben würde, ja, dann würde er so leben. Dann würde er, wenn man alle Entscheidungen treffen kann, die man will, total ungebunden ist, dann würde man einfach nur das Leben genießen. Das wäre doch das Ideal, das Beste, was man auf dieser Welt machen kann. Das wäre göttliches Leben. So stellen wir uns das vor. Und dann wäre die in dieser Definition die Erfüllung, die wirkliche Erfüllung, die ein Mensch haben kann, einfach die Erfüllung seiner Begierden und Wünsche. Und in unserem Visionsbooklet stünde dann, wir kündigen allen Angestellten jetzt und nehmen das Gehalt, ja, das wir dadurch gespart haben und kaufen davon einen Weinberg und dann produzieren wir Wein für alle, ganz kostenlos. Das ist unsere Vision für Lörrach. Weil dann können alle leben wie Gott in Frankreich mit einem leckeren Weinglas in der Hand. Und ich glaube, so würden wir auch die Stühle voll kriegen, wenn es da kostenlos Wein gibt und leckeren Käse, oder? Oder wir sagen, wir verteilen das einfach an und unser Hauptfokus, unser Hauptthema ist Genuss. Wie können wir das leben? Wie wäre das? Wäre das göttliches Leben? Und ich muss dich enttäuschen. Oder eigentlich nicht enttäuschen, sondern eigentlich gibt es noch was viel Besseres als das. Eigentlich habe ich eine gute Nachricht heute. Göttlich ist nämlich so viel mehr und geht so viel tiefer als Genuss. Und deswegen werden wir uns auch keinen Weinberg kaufen, so leid mir das für euch tut. Aber es geht um was anderes bei dieser Vision, um das Göttliche. Es geht viel tiefer, weil dein Ursprung ist in Gott. Deine Gegenwart kann göttlich sein und deine Zukunft kann göttlich sein. Paulus formuliert das mal so, Römer 11, Vers 36, denn von ihm, durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Und das ist das Göttliche. Und ich führe das ein bisschen mehr auf, dass wir da so ein bisschen ein Gespür dafür bekommen. Also, erster Punkt ist, unser Ursprung ist göttlich. Gleich im ersten Kapitel der Bibel geht es darum, dass Gott uns Menschen geschaffen hat. Wir sind nicht einfach nur so da, nicht nur ein Produkt des Zufalls, sondern es gibt einen Schöpfer. Und das muss man auch mal wieder sagen in dieser Welt. Vielleicht denkst du, das ist logisch, aber das ist gar nicht mehr so selbstverständlich, dass man das glaubt. Und dass es einen Gott gibt, das ist auch keine Frage des Gefühls, des religiösen Gefühls oder der Meinung. Man kann die Meinung haben oder die Meinung, sondern entweder stimmt das, ist das wahr oder es stimmt nicht. Das ist kein Gefühlsding, das ist ein Wahrheitsding. Ob es Gott gibt und ob er uns Menschen gemacht hat, entscheiden wir nicht. Das kann auch nicht per Mehrheitswahl demokratisch irgendwie von einem Volk abgestimmt werden, selbst nicht von den Schweizern, die ja so gerne abstimmen. Aber ob es Gott gibt oder nicht, das ist keine Entscheidung, das liegt nicht in der Entscheidungsfreiheit. Das macht sich nicht daran fest, ob viele Menschen daran glauben oder wenig. Es könnte nur ein einziger Mensch auf der ganzen Welt an Gott glauben. Und alle anderen sonst nicht oder gar keiner an Gott glauben, es würde nichts an der Existenz Gottes verändern. Entweder gibt es ihn oder es gibt ihn nicht. Es ist eine Frage der Wahrheit. Und dass in Deutschland immer mehr Menschen aus der Kirche austreten und statistisch gesehen immer weniger Menschen an einen Gott glauben, verändert nichts an der Existenz Gottes. Aber es verändert was an der Wichtigkeit von Gemeinde. Weil die Stimme von Gemeinde und die Stimme derer, die an Gott glauben, dann umso lauter werden muss und sagen muss, es gibt wirklich einen Gott. Es gibt wirklich einen Gott, der existiert wirklich. Und das kannst du auch nicht verändern, durch deinen Glauben irgendwie verändern, dass es Gott gibt, der dich gemacht hat. Ja, wenn du von einem Porsche das Logo abmachst zum Beispiel und du klebst dafür ein Logo von einem Trabi drauf, warum auch immer du das machst, das steht jetzt mal gar nicht zur Debatte, aber du hast einfach Lust darauf, ja, dann ändert sich dadurch die Herkunft des Porsches nicht. Und genau so ist es auch mit diesem Ursprung, unserem Ursprung, der göttlich ist. Der Ursprung, dein Ursprung ändert sich nicht, wenn du irgendwann mal sagst, ich habe keine Lust auf Gott. Oder ich lebe anders, wie Gott es möchte. Ich lebe einfach so, wie er sagt, dass es nicht gut ist. Ich bin einfach ein schlimmer Mensch. Auch dann ist noch Gott dein Ursprung. Das kannst du nicht verändern. Und auch der Zweck verändert sich nicht. Also der Designer vom Porsche, der hat irgendwann mal den Porsche gemacht und mit dem Zweck, ganz einfach mit dem Zweck, dass es gut aussieht, schnell ist, dass man schnell von A nach B kommen kann und auch bequem und luxuriös. Und darum geht es bei Porsche. Und natürlich kannst du jetzt sagen, ja, das ist mir aber egal, ich miete einen Dauerparkplatz, stelle meinen Porsche ab. Der bewegt sich nie wieder von A nach B, auch wenn er dafür geschaffen wurde. Aber der macht das nie wieder. Und ich mache da jetzt einen Laptop rein und einen Drucker und das ist jetzt mein neues Büro. Kannst du machen. Macht nicht viel Sinn, aber kannst du machen. Und das ändert trotzdem nicht den Zweck des Porsche. Trotzdem ist er dafür gemacht, von A nach B zu kommen, möglichst schnell, möglichst luxuriös. Und so ist es auch bei uns Menschen. Natürlich kannst du als Mensch sagen, ich ignoriere die Tatsache, dass ich von Gott komme und ich definiere selbst, wozu ich geschaffen bin. Ich parke meine göttliche Herkunft und beschäftige mich nicht damit, sondern richte mich auf Selbstverwirklichung auf oder aus Genuss. Ja, Weinkäse, Baguette ist nett, haben wir schon festgestellt. Und das ist mein Lebensinhalt. Das kannst du zwar sagen, trotzdem ist das nicht der Sinn deines Lebens. Und wir Menschen, wir sind sehr gut darin geworden, Gott zu ignorieren, zur Seite zu schieben, uns selbst zu verwirklichen, statt Gott und seinen Plan zu suchen und ihn und nach ihm sein Leben, unser Leben auszurichten. Wir sind sehr gut darin geworden, Gott umzudeuten. Es gibt sogar Menschen und sogar Präsidenten gibt es, die irgendwie sich darstellen als Jesus, anstatt von Herzen nach ihm zu suchen, nachzuforschen, wer er wirklich ist und so zu werden wie er und so zu leben. Stell dich mal das vor, dass der Präsident das machen würde, statt Jesus umzudeuten und zu sagen, ich bin das, einfach fragen würde, ey, was hat Jesus vor mit mir als Präsident, wie kann ich ein Segen sein für mein Land und die Welt? Das wäre doch was anderes. Also wahrhaft göttlich zu sein, wahrhaft göttlich bin ich nicht, wenn ich Gott für mich und für meine egoistischen Lebenspläne irgendwie versuche umzudeuten, sondern das bin ich, wenn ich kontinuierlich danach frage, was Gott mit mir und meinem Leben zu tun hat. Wenn ich nach dem Bild lebe, zu dem Gott mich geschaffen hat, weil er mein Ursprung ist. Und das machen wir als Gemeinde. Gemeinde ist der Ort, wo wir Menschen, die Gott noch nicht kennen, daran erinnern, woher wir als Menschen kommen und wer sie sind und in der wir als Menschen, die schon an Gott glauben, dass wir uns immer wieder neu danach ausrichten, nach unserem Ursprung. Uns immer wieder neu ermutigen, so zu leben, wie Gott uns eigentlich gedacht hat. Dass wir uns ständig daran erinnern, dass wir von ihm kommen und durch ihn leben und zu ihm geschaffen sind. Und auch wir Christen stehen in Gefahr, dass wir das vergessen. Ja, es gibt viele theologische Strömungen und christliche Strömungen, wo wir versuchen, Gott irgendwie Bibelverse so umzudeuten, dass sie direkt in unser Bild passen. Schon in der Bibel gab es Leute, die das gemacht haben, die Gott so umgedeutet haben, dass er das gesagt haben soll, wonach ihre Ohren jucken. Ja, so wird das da beschrieben. Also ich höre nur das, was ich hören will. Und deswegen ist es für uns als Christen auch immer wieder wichtig und immer wieder eine gute Erinnerung, dass wir uns danach ausrichten und darauf besinnen, wozu uns Jesus wirklich gemacht hat. Dass wir ihn widerspiegeln in unserem Leben, ihm zur Ehre leben, seinen Plan suchen und verwirklichen, Gott als den Ursprung zu suchen, uns akzeptieren, dass wir nur Mensch sind. Dass wir nur Mensch sind und nicht Gott. Und Gemeinde ist ein Ort, an dem wir das lernen sollten. Und so tun wir das auch hier in der Gemeinde. Das ist unser, das tun wir es und wir wollen das weitermachen. Wir wollen seine Nähe suchen im Blick auf Christus. Zum Beispiel im Abendmahl oder in Predigten oder in Kleingruppen oder in Gesprächen, die wir führen. Gegenseitige Ermahnung und Ermutigung im Studieren von seinem Wort. Weil unser Ursprung göttlich ist. Aber mehr noch, wir sind ja laut unserem Bibelvers nicht nur von ihm, sondern auch zu ihm geschaffen. Unser Leben ist nicht nur in der Vergangenheit auf Jesus, auf Gott ausgerichtet, sondern auch in der Gegenwart. Unser Leben in der Gegenwart ist zu göttlichem Leben bestimmt. Die ganze Bibel ist voll davon, ja, wie wir das schaffen, wie wir da wieder zurückkommen, weil es ist uns ja auch aufgefallen, dass wir nicht mehr so göttlich leben. Ne? Wenn wir die Welt sehen, dann ist da ein gewisser Widerspruch. Wir kommen von Gott, aber die Welt lebt nicht so und ist im Chaos und es gibt viel Leid und viel Schmerz und es gibt Krankheit und wir merken, da stimmt irgendwas nicht. Und die Bibel, die ermutigt uns immer wieder neu dazu, wieder zurückzukommen zu Gott. Und auch so zu leben, dass wir in der Gegenwart das erfüllen, wie Gott uns gemacht hat. Petrus bringt das mal auf den Punkt, wenn er in seinem zweiten Brief schreibt, Kapitel 1, die Verse 3 bis 7. Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt. Also der Heilige Geist, seine göttliche Kraft, der Heilige Geist geschenkt, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Durch sie, also durch diese Kraft Gottes, durch den Heiligen Geist, sind uns die kostbaren und allergrößten Verheißungen geschenkt, damit ihr durch sie Anteil bekommt an der göttlichen Natur, wenn ihr der Vergänglichkeit entflieht, die durch Begierde in der Welt ist. Das ist doch ein Vers, oder? Vers voller Verheißungen, wenn es darum geht, die göttliche Kraft im jetzigen Leben zu spüren, auf Gott göttlich ausgerichtet zu leben. Es gibt so ein Missverständnis in der Welt. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört. Ein Missverständnis über uns Christen. Manche Menschen denken, Christen würden sich für etwas Besseres halten. Sie denken einfach, sie sind noch nicht gut genug so als Mensch. Die brauchen noch das Christliche, noch mehr Werte, noch mehr Gesetze, damit sie sich für etwas Besseres halten können. Und auch ja, das Bestreben, dass wir nach dem Göttlichen streben, könnte man so auslegen. Könnte das so missverstehen. Dass wir uns für was Besseres halten. Und wenn Petrus hier sagt, wir haben Anteil an der göttlichen Natur, dann könnte man auch so denken, Mensch, was erlaubst du dir eigentlich, Petrus? Das ist so ein bisschen jetzt zu hoch gegriffen, oder? Dass du dich selber so bezeichnest als göttlich, dass du Anteil an der göttlichen Natur hast. Das ist doch ein bisschen jetzt ja zu weit. Schon ganz schön eingebildet, oder? Aber das Interessante ist, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Wir Christen glauben nicht, dass wir an der göttlichen Natur Anteil haben, weil wir so cool sind und weil wir es geschafft haben und weil wir so viel besser sind als andere, sondern im Gegenteil, das Streben nach dem Göttlichen ist ein Hilfeschrei, ein Ausdruck der Machtlosigkeit, weil wir wirklich wissen, wir brauchen das. Und wenn wir in diese Welt gucken, dann sehen wir sehr schnell, dass wir das brauchen, diese Rückbesinnung auf Gott, diese Rückbesinnung auf seine Werte, die Kraft, die von ihm kommt. Dem Streben nach Gottes Kraft geht nämlich eine absolute Bankrotterklärung voraus. Absolute Bankrotterklärung. Die, dass man es selber nicht schafft. Dass man sagt, ich brauche nicht nur bessere Werte, damit ich mich daran halten kann. Ich schaffe es nämlich nicht, diese Werte zu halten. Ich brauche nicht einfach nur bessere Werte und dann klappt's. Es reicht nicht, wenn ich mich einfach nur mehr anstrenge. Nein, um mich ist es so schlimm bestellt, dass ich göttliche Kraft brauche. Petrus verweist hier auf die göttliche Kraft, auf den Heiligen Geist, nach der er strebt, nicht weil er würdig ist, nicht weil er besondere Erkenntnis hat, besondere Erleuchtung, sondern weil er sie braucht. Und wenn man die Petrusbriefe durchliest, dann wird das nochmal deutlicher. Und wenn man dann die Paulusbriefe durchliest, dann wird das auch nochmal deutlicher. Wie Paulus selber von sich sagt, er ist der größte Sünder. Er braucht die Gnade Gottes mit jeder Phase seines Lebens. Und dann ermutigt Petrus seine Leser dazu, eben nach dieser göttlichen Kraft, nach dem Heiligen Geist, nach seinem Wirken zu streben. Nicht, damit man sich für etwas Besseres halten kann und auf andere herabsehen kann, sondern weil man sie braucht, weil man sie zutiefst braucht. Hey, hast du diesen Zerbruch schon mal erlebt? Den Moment, wo du vollkommen kapitulieren musstest und dir selbst und Gott eingestehen musstest. Ich kann vielleicht menschlich gesehen viel erreichen, aber ich kann jetzt nicht mehr. Ich kann jetzt nicht mehr. Zu echter Veränderung und zu den Veränderungen meiner Umstände brauche ich jetzt dich, Gott, und deinen Geist. Ich glaube, dass wir diesen Zerbruch als Nachfolge Jesu immer wieder erleben. Wir starten eigentlich so in die Nachfolge von Jesus, weil uns bewusst wird, dass wir gar nicht unsere Sünde wegmachen können. Wir brauchen die Vergebung der Sünde und dann starten wir mit diesem Gebet: Gott, vergib du meine Schuld. Ich brauche dich, ich will dir nachfolgen. Und dann lassen wir uns taufen als Bild dafür, dass das alte Leben weg ist, weil wir schaffen es nicht alleine rauszukommen. Und dann sind wir in Christus getauft, weil wir brauchen ihn mit jeder Phase unseres Lebens. Also das Geheimnis von reifem Christsein besteht darin, aufzuhören, auf die eigene Kraft zu vertrauen und anzufangen, auf Gottes Kraft zu vertrauen. Das ist wahre christliche Reife. Petrus sagt, alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit gehört, kommt aus seiner Kraft und aus dem Heiligen Geist. Und der große Petrus, wenn der nicht auf seine Kraft vertraut, dann will ich das als kleiner Timo auch nicht machen. Und du vielleicht auch nicht. Durch den Heiligen Geist sind uns die kostbaren und allergrößten Verheißungen geschenkt. Nicht durch unsere Stärke, sondern durch den Heiligen Geist. Durch den Heiligen Geist bekommen wir Anteil an der göttlichen Natur. Nicht durch eigene Kraft. Ich sage dir eins, das ist ein ganz wichtiges geistliches Prinzip. Dort, wo du kapitulierst, dort kann Gott wirken. Und dort, wo du es nicht tust, bleibt es deiner Kraft überlassen. Ich weiß inzwischen, dass die Kunst des Christseins nicht darin liegt, stärker zu werden, sondern schneller Gottes Kraft zu suchen. Das ist wahre geistliche Reife. Und dann könnte man jetzt ja fragen, ja, was macht aber Christsein dann attraktiv? Wenn man sich selber eigentlich so klein macht, oder nicht? Ihr könnt mir auch fragen. Wenn Christen, macht das Christsein nicht attraktiv, dass die Christen erfolgreiche Menschen sind? Dass sie alle weltlichen Ziele erreichen, nur ein bisschen schneller und besser? Und dass die Leute und die Nachbarn dann sehen, oh, wenn Gott dem, also die Ziele, die ich auch habe, dem Christen so schnell in Erfüllung gehen lässt, dann will ich auch Christ werden. Weil ich will, dass meine Ziele auch so schnell erfüllt werden. Ja, so ist das ja nicht, oder? So ist das nicht. Das ist ja ein ganz schräger Glaube von dem, was Gott tun möchte. Walter Allen Thomas, ja, der Gründer der Fackelträger, der hat mal ein Buch geschrieben mit dem Titel Der Mensch braucht Gott, um Mensch zu sein. Allein den Titel finde ich schon richtig, richtig gut. Der Mensch braucht Gott, um Mensch zu sein. Und dann schreibt er, Jesus Christus ist die einzige Erklärung für das christliche Leben. Jesus Christus ist die einzige Erklärung für das christliche Leben. Wenn dein Leben als Christ durch dich selbst erklärt werden kann, durch deine Persönlichkeit, durch deine Willenskraft, durch deine Begabung, durch deine Fähigkeit, dein Geld, deinen Mut, deine Gelehrsamkeit, deine Hingabe, dein Opfer oder durch dein irgendetwas anderes, dann mag es wohl sein, dass du das christliche Leben hast, weil du Christ geworden bist und du entschieden hast, Jesus nachzufolgen, aber du lebst es noch nicht, sagt er. Du lebst es noch nicht. Wenn wir als Gemeinde nach dem Göttlichen streben, dann bedeutet das, wir streben nach etwas, das menschlich unmöglich ist. Wir streben nicht nur nach dem, dass wir bessere Menschen werden, dass wir reifer werden und uns gegenseitig anspornen, uns noch mehr anzustrengen, um dann noch mehr die Werte Gottes irgendwie selber aus eigener Kraft zu leben, sondern wir streben dann nach etwas, was menschlich nicht möglich ist. Wir brauchen Gott. Wir brauchen ihn wirklich. Wir brauchen ihn, vor allem die Vergebung unserer Sünde. Aber dann fängt das Leben mit Gott ja erst so richtig an. Wir brauchen sein Wirken in uns. Wir brauchen die Früchte seines Geistes, weil aus uns selbst heraus wir die nicht auspressen können. Wir brauchen die Gaben, die er schenkt, die Herzensveränderung, die innere Heilung, die Beziehungsfähigkeit. Beziehungsfähigkeit, die er wiederherstellen kann. Die offenen Augen für die Wahrheit, die Nächstenliebe, die über uns selbst hinausgeht und uns bereit macht, unsere Ego-Pläne zu ändern. Manchmal sind es große Dinge, die wir von ihm brauchen. Manchmal sind es kleine Dinge oder die, die uns zumindest klein vorkommen. Ja, manchmal ist es einfach, in Anführungszeichen, nur die Kraft, meinem Ehepartner zu vergeben. Oder nicht mehr den Ehepartner so anzufahren, geduldiger zu sein. Oder mehr Geduld und Kraft für die Kinder zu haben oder mit den eigenen Eltern Vergebung auszusprechen, zu vergeben, wirklich zu vergeben. Es ist immer so leicht gesagt, aber manchmal so schwer. Und manchmal ist das Wunder, dass Gott in uns wirkt, Vergebung. Wir streben nach dem göttlichen Leben in der Gemeinde, weil wir Gott und seinen guten Heiligen Geist von ganzem Herzen brauchen, in allen Lebenssituationen, allen Lebensbereichen. Und in der Gemeinde soll das Wirklichkeit werden. Wenn wir sagen, wir streben nach dem Göttlichen, dann wollen wir wirklich etwas erleben, was wir selber nicht vollbringen können. Das soll Wirklichkeit werden. Und zwar gemeinsam. Weil was passiert, wenn wir uns als Einzelne nach Gott und seinem Geist ausstrecken, dann werden wir zwar wesensverändert, ja, wir bekommen die Früchte seines Geistes, wir werden auch begabt, aber nicht so, dass wir dann plötzlich die Fülle hätten für uns selbst. Sondern das Bild, das Paulus benutzt vor allem für Gemeinden, den Plan, den Gott hat mit Gemeinde, ist, dass er die Begabungen verteilt. Unterschiedliche Begabungen brauchen wir. Wir brauchen Leute mit Dienstgaben, Leute mit Lehrbegabung, wir brauchen Leute für Evangelisation, wir brauchen prophetische Gaben, wir brauchen so viele verschiedene Gaben, die die Bibel aufzählt, damit wir uns gegenseitig ergänzen und damit wir die Göttlichkeit mehr erleben, als wir es als Einzelne jemals können. Wir brauchen einander, wir brauchen die Ergänzung voneinander, wir brauchen die Korrektur voneinander. Wir brauchen das. Niemand ist sich selbst genug. Und so spiegeln wir den Leib Christi wider. Kann man alles im Korintherbrief nachlesen und auch in anderen Bibelstellen. Und ich mache das mal ganz konkret und frage dich eine Frage. Nach was strebst du gerade, von dem du weißt, dass Gott es will, was aber über deine Kraft hinausgeht? Gibt es da was? Wenn dir nichts einfällt, dann könnte es ein Zeichen dafür sein, dass du nicht mehr, dass du aufgehört hast, nach dem Göttlichen zu streben. Dass du zufrieden geworden bist mit deinem Christsein und lässt sich einigermaßen gut leben neben deinem Alltag, Herr. Aber du erwartest kein Wunder mehr in deinem Leben. Das passiert uns in unserem Kulturkreis sehr schnell, dass sie so lebenssatt sind. Und da kriegen wir schon selber hin, die Probleme kriegen wir auch einigermaßen selber hin, beten wir zwar mal kurz dafür, aber eigentlich ist es ja kein Ding. Erwartest du ein Wunder in deinem Leben? Weißt du, dass Gott irgendwas in deinem Leben verändern will, aber du gehst es nicht an? Du beziehst ihn nicht mit ein? Nach was strebst du gerade, von dem du weißt, dass Gott es will, was über deine Kraft hinausgeht? Ist es vielleicht Vergebungsfähigkeit? Ist es das Freiwerden von einer Sucht? Den Mut, anderen von Jesus zu erzählen? Wir wissen alle, dass es gut ist, anderen von Jesus und von Gott zu erzählen, weil in ihm das Leben liegt. Aber streben wir danach? Oder ist es die Bereitschaft, Menschen in Not zu helfen? Oder in der Gemeinde mitzuarbeiten? Oder Glaubensschritte von Leuten in deiner kleinen Gruppe, die Jesus bewirken muss? Ist das etwas, wofür du betest, wo du denkst, dieses Wunder, da will ich die göttliche Kraft spüren und erleben? Und da bist du mit Gott im Gespräch. Weil wenn das stimmt, was Petrus hier schreibt, dass wir als Christen durch den Heiligen Geist schon Anteil an der göttlichen Natur haben, dann gibt es, und das ist vielleicht die schlechte Nachricht für dich, keine Ausreden. Es gibt keine Ausreden, warum du dich nicht verändern kannst. weil du in Christus und im Heiligen Geist diese Kraft zur Veränderung hast. Dann sollen wir danach streben nach Veränderung. Ja, wie Petrus in den Versen danach schreibt, hat es ja auch was mit Geduld zu tun. Es ist manchmal so, ich habe das auch schon erlebt, dass man um etwas bittet, gerade wenn es um so Charakterveränderungen geht und Gott schenkt das sehr schnell. Aber meistens ist das so, dass das, wie Petrus danach schreibt, auch sehr viel mit Geduld zu tun hat. Ja, dass es prozessorientiert ist. Weil Jesus wirklich unser Wesen und unser Inneres ändern möchte und nicht nur irgendwelche oberflächlichen Verhaltensänderungen haben will. Aber die Frage ist, streben wir danach? Streben wir danach? Glaubst du das, dass Gott dich wirklich verändern kann? Oder gibt es Bereiche in deinem Leben, in denen du aufgehört hast, Gott zu bitten, dass er das verändert, weil du es nicht mehr glaubst? Und dann möchte ich dir Mut machen, hier mit den Worten von Petrus, ja, mit Gottes Wort, dass in Christus, durch seinen Geist, du Anteil hast an der göttlichen Kraft und am göttlichen Leben. Hör nicht auf, dich danach auszustrecken. Wir werden immer in diesem Spannungsfeld leben zwischen dem göttlichen Leben, das wir niemals in Perfektion erreichen, solange wir auf der Erde sind, und den menschlichen Versuchungen und Herausforderungen. Aber deswegen gibt es Gemeinde, deswegen ist uns der Wert so wichtig, dass wir gemeinsam nach dem göttlichen Streben und Veränderungen erleben, die wir selbst aus eigener Kraft nicht erleben können. Lass uns das gemeinsam entdecken. Und am Anfang steckt immer darin, dass du Gott persönlich suchst. Also ihn persönlich suchst in der Bibel, im Gebet, in der Stille, im Seelsorgegespräch oder wo auch immer, dass du ihn suchst. Weil wir wissen ganz genau, und ich weiß es auch, wenn ich hier predige, dann kann das auf offene Herzen treffen oder auf geschlossene Herzen. Du kannst hier drin sitzen und kannst sagen, hey, ganz egal, wer da vorne steht, ob das der Timo ist oder irgendjemand anderes, ich bin jetzt offen, Gott, für das, was du sagen willst durch dein Wort. Ich bin offen im Lobpreis und in der Anbetung. Ich bin offen in den Gesprächen nachher, dass ich Gott höre. Du kannst da mit offenem Herzen reinkommen oder du kannst hier reinkommen und sagen, ja, der Timo ist ja Pastor. Der soll mal gucken, dass mein Leben geistlich gut läuft. Mal gucken, was der predigt. Ja, vielleicht finde ich noch ein, zwei Fehler, die er macht. Und dann kann ich rausgehen und sagen, guck mal, Timo ist auch nicht besser. Ja. Mit welcher Haltung gehst du rein in den Gottesdienst? Suchst du göttliche Veränderung? Begegnung mit dem Heiligen Geist? Damit fängt es an. Und dann hast du hier so viele Angebote in der Gemeinde, von der Fastenzeit über Gebetszeiten, über Gebetsabende. Kleingruppen, Seelsorgegespräche, so viele Angebote. Ja. Einfach nur mal kurz auf die Homepage gehen und mal ein bisschen scrollen, dann siehst du schon und klicken, dann siehst du schon enorm viele Angebote, die es da gibt und wo du wachsen kannst, näher zu Jesus wachsen kannst. Gemeinsam suchen wir Gottes göttlichen Willen für unser Leben als Einzelne und als Gemeinde. Das ist ein wichtiger Kernwert für uns. Also unser Ursprung und unsere Gegenwart ist göttlich, zumindest sofern wir es zulassen, aber auch unsere Zukunft ist göttlich. Denn von ihm und durch ihn, das haben wir jetzt, und zu ihm sind alle Dinge. Also nicht nur von ihm und durch ihn, sondern auch zu ihm sind alle Dinge. Also auch die Zukunft. Und das ist auch so ein Ding. Ne? Gemeinde ist göttlich, weil unsere Zukunft ist zum Göttlichen bestimmt. Gott macht es ganz klar, dass sein Wille der ist, dass wir in Ewigkeit gemeinsam mit ihm verbunden sind als Menschen. Und dazu müssen wir nur Mensch sein. Aber wir können entweder sagen, ja, das will ich bin offen dafür. Ja, niemand ist im Himmel bei Gott, der das nicht will, der das nicht sucht. Wir haben einen eigenen Willen, aber der Wunsch Gottes ist das. Jesus wird mal wiederkommen. Das hat er versprochen in seinem Wort. Er wird mal wiederkommen. Und Lebende und Tote auferwecken. Und es wird ein Gericht geben. Ein Gericht. Und wir Menschen werden geteilt in diejenigen, die sich nach Gott in seinem Plan für ihr Leben ausgerichtet haben. Und die werden dann bei ihm sein, bei Gott in Vollkommenheit. Und in die Gott nicht gekümmert hat in ihrem Leben. Die sich nicht mit ihm beschäftigt haben. Die nicht offen sind für ihn und sein Wirken. Die ihr Leben ihm nicht gegeben haben. die seinen Plan in ihrem Leben ignoriert haben. Und die werden die Ewigkeit in der Gottesferne leben. Die Bibel ist ganz deutlich. Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten, keine Zwischendinge. Wenn ihr euch jetzt mal umdreht, ja, dann seht ihr da hinten ein Fenster. Das haben unsere Gemeindegründer, die Gründergeneration haben das schon im alten Gebäude gehabt, dann wurde das in das neue Gebäude rübergenommen. Und da sind so Öllämpchen drauf, die so nach oben steigen und oben ist dann die Sonne als Bild für Gott. Und das erinnert an Matthäus 25, ein Gleichnis, das Jesus den seinen Zuhörern gegeben hat. Und dieses Gleichnis handelt von 10 Frauen, die warten auf den Bräutigam. Das war so Sitte damals auch, dann kam der Bräutigam dann zu dem Ort, wo dann nachher die Hochzeit stattfand. Und dann ist man mit Lämpchen hinter ihm hergegangen. Genau, und dann ist man da mit reingekommen und durfte mitfeiern. Und die Bibel berichtet von diesen 10 Frauen und 5 davon waren vorbereitet. Die hatten ihr Lämpchen dabei und die hatten auch ganz viel Öl dabei. Wussten nicht, wann der Bräutigam kommt, also haben sich vorbereitet, das Kommen des Bräutigams ausgerichtet und konnten dann Öl nachfüllen. Dann hat ihre Lampe gebrannt, als der Bräutigam kam, konnten sie mit dem Bräutigam feiern. Und die anderen 5, die haben sich nicht auf die Ankunft des Bräutigams vorbereitet. Haben auch kein Öl besorgt, kein Nachfüllöl. Die Lampe ging aus, der Bräutigam kam und sie war nicht dabei. Und das Gleichnis endet mit der Aufforderung Jesu, Matthäus 25 heißt es, ist, glaube ich, Wirklichkeit. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Das ist die Aufforderung. Gemeint ist Tag und Stunde, wenn Jesus wiederkommt. Ja, das Gleichnis, das fordert uns dazu auf, jetzt schon nach Gott und seiner Gnade zu streben, damit ihr sie und ihn in der Ewigkeit empfangt. Die Verheißung der Ewigkeit bei Gott im Himmel ist gebunden an den Glauben und an das Vertrauen von Jesus. Nicht an Werke gebunden, sondern an seine Gnade. Was für eine Verheißung, ja, wenn man so wie der eine Mann, der neben dem Jesus gekreuzigt wurde und dann gesagt hat, Herr, denke an uns, wenn du in den Himmel gehst. Und Jesus sagt, ja, noch heute wirst du mit mir im Himmel sein. Jesus verheißt seinen Nachfolgern, dass er an sie denkt. In Johannes 14 sagt er sogar, dass er eine Wohnung für sie im Himmel einrichtet. Auch ein schönes Bild, finde ich. Wird gerade eine Wohnung vorbereitet für dich, wenn du Jesus nachfolgst. Da darfst du einziehen. Was für ein Trost. Was für ein Trost im Leben und im Sterben. Und ich frage es dich einfach mal direkt. Bist du bereit für Jesus? Wenn Jesus jetzt wiederkommt, bist du bereit für ihn? Lebst du auf ihn ausgerichtet, auf den göttlichen Plan ausgerichtet? Wenn ja, dann mach weiter. Ja, wir spornen uns gegenseitig dazu an. Und wenn nicht, dann fang heute damit an. Bitte Gott im Gebet um Vergebung deiner Schuld und sag ihm, hey, ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte das Göttliche, das du mir schenken willst, in meinem Leben spüren und erleben und will nachforschen, wie das geht, in deinem Wort. Du kannst auch mehr dazu im Glaubenskurs hören, ja, wenn du zum ersten Mal hier bist und das überfordert dich alles, weil du mit dem Glauben noch gar nichts am Hut hast und alles ist für dich neu. Jetzt am Dienstag, da geht es um die Bibel, ja, warum sie wahr ist, warum wir glauben, dass Gott sich darin offenbart und du kannst dir das ganz easy anhören und dir selber deine Meinung bilden, ob du das auch glaubst, ob du dem auch vertraust. Mach dir Mut dazu, weil das die wichtigste Frage im Leben ist. Hast du Frieden mit Gott? Also göttlich, göttlich im Ursprung, in der Gegenwart und in der Zukunft, das sind wir. Und wir strecken uns nach dem Göttlichen aus und da haben wir auch nochmal 4 Werte formuliert in dem Booklet, das du draußen findest im Foyer, kannst du mitnehmen. Wir tun das, indem wir Christus im Zentrum haben, wir tun das mit der Bibel in der Hand, als der Bibel als unserem Kompass, mit dem Gebet als unser Kommunikationsmittel zu Gott und mit der Gnade als Lebensatem. Gott und sein Wille sollen das sein, wonach wir in den Gottesdiensten, im Lobpreis, in Mitarbeitersitzungen, in Kleingruppen suchen. Vielleicht hast du selber Verantwortung über Kleingruppen oder über ein Mitarbeiterteam oder so. Dann mache ich dir Mut, dich selber nochmal zu fragen, hey, wie kann ich denn da Jesus reinholen? Wie kann ich das Göttliche da erleben? Habe ich überhaupt noch eine Erwartung und ermutige ich die Leute in meiner Kleingruppe, Größeres zu erwarten? Göttliches zu erwarten oder ist alles irgendwie so menschlich geworden?
Mach dir Mut, darüber nachzudenken, weil das ein Wert ist für uns als Gemeinde. Wir wollen nach dem streben, was Gott uns schenken möchte. Gott segne uns dabei. Und ich möchte euch jetzt Gelegenheit geben, ja, zu so einer Entscheidung. Wir haben eine kurze Zeit der Stille. Und du kannst auf deinem Platz ein Gebet sprechen. Und vielleicht hast du mit Gott noch nie was am Hut gehabt. Und sag ihm das doch einfach. Sag ihm, hey, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir. Ich will dich suchen, lass dich von mir finden. Und dann such ihn auch. Und wenn du schon länger Christ bist und du hast gemerkt, so in deinem Leben dreht sich so vieles, alles nur um Dinge, die sowieso vergehen und die menschenmöglich sind, und du hast überhaupt gar keine mehr Erwartungen an Gott und dass er dein Leben ändert oder so, dann sag ihm das jetzt auch. Dann sag, hey Gott, ich möchte nochmal neu mein Leben auf dich ausrichten. Neu das erkennen, was du für mein Leben zu bieten hast. Will nach dir suchen, und dann tu das auch. Lest die Bibel. Bete, besuch eine Kleingruppe, rede mit Leuten, die auch unterwegs sind. Hör dir mit offenem Herzen Predigten an. Streck dich nach ihm aus. Sag ihm das jetzt. Also einen kurzen Entscheidungsmoment, und die Madeleine wird dann mit einem Gebet abschließen.
Vater, danke, dass wir als deine Ebenbilder geschaffen sind. Danke dafür, dass wir in Ewigkeit mit dir zusammenleben können. Dank dir dafür, dass du ja Macht hast, dass du Kraft hast. Und wir danken dir für deinen Geist. Und wir möchten dich bitten, dass wir uns nach dir ausstrecken, dass wir dich erwarten in unserem Leben. Danke für deine Vergebung. Danke dafür, dass du mit uns bist. Amen.
Der Herr segne dich und behüte dich mit seiner göttlichen Kraft. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. So segne dich der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.